Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mood for Mubi. An meiner Seite ist heute wieder Kathi. Hallo.
Hallo, schön dich wieder zu hören.
Und mein Name ist Paul und wir beide sprechen hier ja mehr oder weniger regelmäßig über Filme, die allen voran bei Mubi laufen, beziehungsweise in letzter Zeit ja auch vermehrt im Mubi-Go-Abo verfügbar sind. Mubi jedenfalls ist ein Streamingdienst, von dem wir hier nicht gesponsert oder was werden, sondern
leider
den wir
immer noch
einfach
nicht. Mubi
nur
gibt Geld.
Das ein oder andere Mal benutzen.
das ein oder andere Mal ist nett gesagt.
Das hier ist unsere Post-Berlinale Prä-Oscar-Ausgabe sozusagen.
Gesundheit.
Wir werden jetzt nicht über jede Kategorie von den Oscars reden. Und ich meine, so viel haben wir eigentlich nicht damit zu tun. Aber irgendwie kommen wir beide auch nicht so richtig drum rum, da zumindest so ein paar Worte drüber zu verlieren. Weil, so haben wir es uns zumindest schön geredet, ein Großteil davon, von den Best Picture Nominees zumindest, war auch Teil des Mubi-Go-Abos.
Ja, und wir haben ja auch, also die Oscars sind ja auch irgendwie immer noch wichtig und ich werde sie auch schauen, weil ich habe eine Tradition mit meinen Freunden zu schauen und es wird auch wieder lustig, aber ich bin gespannt. Also ich dachte nach La La Land Moonlight, Best Picture, Verwechslung, wird das nichts mehr jeweils toppen, wenn ich die Oscars schaue. Dann hat Will Smith Chris Rock eine runtergehauen. seitdem habe ich mir das Gefühl, alles kann bei diesen Oscars passieren.
Ja, das Ding ist bei solchen Veranstaltungen, also klar, die sind lang und klar wird x-mal Werbung eingespielt und klar zieht sich das sehr lang die Nacht. Wobei ich gelesen habe, dass dieses Jahr schon um 0 Uhr die Übertragung von der Verleihung tatsächlich anfängt.
Ja, ich habe auch, also laut ProSieben Fernsehprogramm ist ab 11:30 Red Carpet und ab Mitternacht dann Verleihung bis 3:30.
Was
also
ziemlich schnell geht, oder?
Ja,
ging das nicht immer erst so um 1 oder um 2? Gefühlt ging die Show ja immer bis 6 Uhr und dann auch, diesmal steht ja bis 3.30 Uhr, glaube ich, drin.
Genau, ja. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass ich letztes Mal bis 5 oder so auf war.
Ja, ich dachte auch, aber vielleicht ist es auch, ich weiß gerade nicht, wie das mit, ob das mit der Zeitumstellung irgendwas zu tun hat, dass das letztes Jahr vielleicht.
Aber dann wird die Zeit, dann wäre die Dauer nicht kürzer, also dann wird die Show ja trotzdem gleich lang dauern.
Ja, aber dann hätte sie um 1 erst angefangen.
Ja, aber ja, keine Ahnung.
Jedenfalls, Mubi ist da aber auch nicht ganz untätig und hat natürlich passend zur Oscar-Saison bestimmt schon länger da die Kategorie wieder, And the Oscar Goes To, mit unter anderem, wir haben über ein paar Filme hatten wir schon mal geredet. Ich weiß auch, dass wir letztes Jahr, glaube ich, schon über Filme gesprochen hatten, die aus der Kategorie waren.
Yeah.
Shoplifters war ja für den besten fremdsprachigen Film nominiert. The Fantastic Mr. Fox sehe ich hier. Ich sehe Jahrhundertfrauen, den ich auch schon mal in einer Folge angesprochen hatte. The Grandmaster von Wong Kar-wai.
In den Niederlanden zumindest bei mir läuft zum Beispiel auch Mein Leben als Zucchini, den wir da schon besprochen haben. Der war ja auch als bester animierter Film nominiert. Und ich glaube, fremdsprachig auch. Und Prisoners, Jackie, Knives Out, La La Land, wo wir schon dabei waren, Aftersun, also auch sehr viel, was man sich geben kann.
Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie noch größere als bei uns. Also bei uns gibt es noch, so in Deutschland gibt es noch sowas wie Die Sonne, die uns täuscht oder Father and Sons, 45 Years.
Nein, da ist ein Film, mit dem ich mich identifizieren kann, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Ach hier, Almodovar.
Ja, genau.
Zu dem wir kleine Randwerbung, bald beim Telestammtisch wieder was zusammen machen werden. Denn von ihm kommen sowohl The Human Voice als auch Strange Way of Life.
Ja.
Genau, den Kat, die ja hier auch schon mal kurz angerissen hat, die kommen jetzt in einer Art Special Feature im Kino zusammen, hintereinander.
Ja.
Und genau, dazu machen wir eine Besprechung beim Telestammtisch. Also wenn ihr da Interesse habt, hört da gern vorbei. Und hier jetzt in dieser Ausgabe soll es, wie gesagt, so ein bisschen um die Oscars gehen. Natürlich vorrangig um die Filme, die tatsächlich dieses Jahr nominiert sind, die wir jetzt vielleicht auch nachgeholt haben oder halt zusammen jetzt auch mal gesehen haben. Und wir können uns zumindest kurz drüber unterhalten, wenn wir es noch nicht getan haben. Ja, schade, Kathi, dass All of Us Strangers nicht nominiert ist, weil sonst hättest du ja einen Grund gehabt, nochmal darüber zu sprechen.
Ja, das hätte ich, also nur kleines Update zu meiner All of Us Strangers Obsession. Ich war nochmal im Kino und habe den nochmal geschaut, was beim zweiten Mal das Ganze nicht einfacher macht. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie so viele Leute in dem Kinosaal weinen oder so schniefen können, was auch immer, wie bei All of Us Strangers. Das ist halt echt wild. Ich habe mittlerweile auch ein Oliver Strangers Kinoplakat, weil ich das gewonnen habe.
Ja, stimmt.
Und ich habe auch eine lange Review auf Letterboxd geschrieben. Unsere Letterboxd-Accounts sind auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen.
Natürlich sind die verlinkt.
Ich dachte, sie sind verlinkt. Egal. Sie sind verlinkt, auf jeden Fall. Der Paul macht das. Aber ja, das ist mein Update zu Oliver Strangers und ich weiß, ob ich schon gesagt hatte, aber ich glaube, wenn es noch einen Film gibt, der dieses Jahr bei mir über Oliver Strangers landet, dann ist das ein Bombenkino, ja.
Ja. Wir werden also jetzt hier in der Ausgabe über Filme reden, also wir konzentrieren uns auch da auf die Best Picture Nominees, über die auch schon viel gesagt worden ist. Wir wollen uns trotzdem kurz vielleicht nochmal drüber unterhalten. Und wir haben auch noch den einen oder anderen Film vielleicht, der in einem Vorjahr schon mal für einen Oscar nominiert war oder vielleicht auch einen Oscar gewonnen hat. Dazu kommen wir dann gleich. Vielleicht machen wir das auch. Vielleicht machen wir erst 5 Best Picture Nominees, dann machen wir die beiden, so 2, 3 Filme, die früher schon mal nominiert waren und dann die letzten beiden. Verstehst du?
Und dann Nimona.
Ach, Nimona. Aber ist Nimona nicht auch nominiert?
Ja, ja,
ach so,
genau.
Stimmt, die Best Pictures, ja, von diesem Jahr. Ja, okay, dann, wenn du über Nimona noch reden möchtest, der ja nicht auf Mubi, sondern auf Netflix läuft, dann können wir den auch gerne noch hinten machen. Kathi, ich stelle gerade fest, wir haben keinen Wader der Woche.
Das stimmt, wir haben keinen Wader der Woche. Das ist ja eigentlich.
Aber es ist auch ja mehr so eine Special-Ausgabe, so ein bisschen über die Filme, die vielleicht auch noch im März gekommen sind oder noch kommen, unter anderem über Fassbinders Angst, Essen, Seele auf oder auch über Werkmeister Harmonies, den du endlich geschaut hast den ich eigentlich unbedingt nochmal schauen will, bevor wir da zusammen drüber reden.
Da kann ich auch dann meine Journey erzählen, wie ich zu diesem Film gekommen bin, weil das war auch ein Abenteuer.
Stimmt, aber da sprechen wir vielleicht dann Ende März drüber.
Ja.
Dann fangen wir an mit den Best Picture Nominees 2024. Wir haben 10 an der Zahl und ich weiß, gehen wir jetzt nach dieser Liste, die du hier aufgeschrieben hast, oder gehen wir einfach alphabetisch durch?
Ich könnte auch gerne alphabetisch durchgehen, wenn dich das beruhigt, Paul.
Ja, sonst, ich sehe doch hier nicht durch, was hier.
Dann muss ich. Okay, aber.
Dann müssen wir erstmal die alphabetische Reihenfolge.
Ja, genau.
Suchen.
Das erste ist dann American Fiction, oder?
Ja, guck mal, American Fiction, und da fangen wir gleich mit einem anderen Streaming-Anbieter an als Movie. nämlich völlig überraschend und völlig aus dem Nichts war er plötzlich auf Prime abrufbar. Ich habe gesehen, dass es ihn vor einigen Tagen da irgendwie zum Abrufen, aber noch nicht zum Abspielen gab. Und da habe ich ihn mir mal auf die Watchlist gesetzt und irgendwie 2, 3 Tage später konnte ich ihn dann plötzlich abspielen und ich war echt ein bisschen überrascht, weil ich erst gedacht habe, normalerweise ist es komplizierter, vor den Oscars hier in Deutschland alle Filme gesehen zu haben, wenn man jetzt nicht gerade auf Pressevorführungen oder so zurückgreift. Aber diesmal hat es erstaunlich gut funktioniert.
Das stimmt, man hat eigentlich alles oder kann alles schauen. Das stimmt, das habe ich gar nicht so überlegt, aber das war in den letzten Jahren immer nicht so einfach. Da haben wir mal, weil die Filme dann ins Kino kommen, weil sie den Oscar-Boost hat, ne? Aber dieses Mal ist alles zumindest kurz davor angelaufen.
Ja. Nee, genau, American Fiction haben wir beide gesehen, oder?
Ja, eine. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Komödie ist, aber ich.
Boah.
Auf jeden Fall geht es um einen Schriftsteller, der aufgrund seiner Hautfarbe ein gewisses Genre oder eine gewisse Art von Buch erwartet wird, die er aber ungern liefern mag und dann doch irgendwie als Gag liefert und dann damit erfolgreich wird.
Genau, quasi eine Buchversion, was die Weißen sich darunter ausmalen, was ein schwarzer Schriftsteller schreibt oder wie sie sich fühlen, was empowernd ist oder wie ein so ein Roman auszusehen hat oder ja, wie so ein
oder
Roman
auch,
halt,
welche Themen behandelt werden sollen, wie die Sprache sein soll und so weiter und so fort. Was für sehr viele unangenehme, aber auch irgendwie absurde, komische Momente führt, weil wenn dann er und sein Verleger irgendwie auch in einem Call sind mit, oder sein Agent oder was auch immer, mit Verlegern dann im Call sind, wo die Verleger halt alle weiß sind und da davon geredet wird, wie authentisch und das nicht alles, also sie sind die beiden, nur dass sie sich die Augen verdrehen. Das ist dann schon sehr lustig. Oder wenn es zu Preisverleihungen geht, wo die die ganzen weißen Leute in der Jury meinen, oh, wie gut, dass nicht die sind alle Schwarzen, so, nö. ja, das... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass es als Komödie angelegt ist, weil dafür wäre es uns viel zu
ja, na, als Satire und okay, als ja. Komödie schon, ja.
Aber hat schon auch irgendwie teilweise so einen bitteren Beigeschmack. So, ja, okay, ist so zwar ganz lustig, Satire, aber ist halt wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, sondern ist halt die Realität.
Ja, und halt nicht nur im Romanbereich, sondern halt auch ja. im Filmbereich. Und ich glaube auch, also mit einigen von diesen Dingen, die sich dann hier natürlich in zugespitzter Form äußern, können sich auch die Oscars identifizieren oder angesprochen fühlen, sagen wir es so.
Ja.
Und deswegen, ja, okay, als ich glaube, er ist als bester Film, er ist ja mehrfach, er ist ja auch, Jeffrey Wright ist, glaube ich, nominiert für seine Hauptrolle. Der Nebendarsteller ist auch nominiert und auch fürs beste, jetzt muss ich lügen, adaptiertes Drehbuch? In einer von den beiden
Drehbuchkategorien. Ja, adaptiertes Drehbuch.
Genau. Also ich muss sagen, mir hat dieser komödiantische oder satirische Teil wesentlich besser gefallen als das Familiendrama, was es noch da drum herum gab.
Oh ja, ja, definitiv. Aber war das dein Humorfeld?
Ja, was heißt das? Also ich habe jetzt nicht laut losgelacht, aber ich fand schon so die ein oder andere Finte, auch wie sich das dann, wie gesagt, zuspitzt. Und wenn man sich das anguckt und dann halt Parallelen zum Beispiel zu den Oscars oder allgemein auch zum Film zieht und dann so denkt, ja, that's it. Also es trifft halt auch, ja. Ich finde, in dem, was er da zuspitzt, ist er schon ziemlich treffsicher.
Das stimmt, ja. Und ich fand ihn auch, wirklich gut gespürt. Und ich hatte mal, also das geht ja auch nur, weiß nicht, 1,40 oder so, also den kann man auf jeden Fall machen.
Ja, der geht aber, glaube ich, 2 Stunden.
Oder geht 2 Stunden, okay, dann lässt man kürzer vorkommen, was gut ist. Aber ja, also der kam auch, der ganze Film kam so irgendwie aus dem Nichts. Ich weiß nicht, aber auch bevor der für die Oscars nominiert war, habe ich von dem auch noch nie gehört gehabt.
Ja, also das war auch der, also für mich auch der, von dem ich am wenigsten bisher irgendwie mitbekommen hatte, weil er jetzt auch
ja,
auf
genau.
den großen A-List-Festivals jetzt ja nicht irgendwie groß, in meiner Wahrnehmung, große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dass er dann hierzulande wirklich so schnell und ohne große Werbung und irgendwas auftaucht. Und ich gucke gerade nebenbei, aber ich finde ihn gerade nicht mal mehr auf Prime. Ist er etwa schon wieder runter?
Das wäre so lustig. Also das wäre... Okay, warte, lass mich mal schauen. Ich vertraue deinen Research Skills nicht, sorry.
Wie bitte? Also ich habe hier gerade auch, im Deutschen heißt der ja amerikanische Fiktion.
Natürlich.
Was natürlich auch ein sehr schöner Titel ist. Ja, ne, oder? Ich finde ihn nichtig.
Der ist, ja, das, hä? Da bin ich froh, dass ich schon geschaut habe, aber... Okay, ich verstehe nichts mehr um diesen Film. Also ich verstehe nicht, warum dieser Film auf einmal auf Prime war. Ich verstehe, warum er auf einmal nicht mehr auf Prime ist. Diese ganze Release-Politik von diesem Film ist absolutes Rätsel für mich, aber okay.
Ja. A wie Anatomie eines Falls als nächstes.
Ich bin stolz auf dich, Paul. Das Alphabet sitzt.
Ich wusste nicht, ob es noch einen anderen Film mit A gibt.
Ja, American Fiction.
Ja, na, noch einen. Nee, Anatomie eines Falls, den hab ich jetzt jedenfalls nachgeholt. Eine Mischung aus Familiendrama und Gerichtsdrama mit Sandra Hüller in der Hauptrolle.
Mal wieder, auch, ist auch die Frau ist auch ein Wahnsinn, oder?
Vor allen Dingen, also in diesem Jahr, wie gesagt, der hat in zwei großen Major-Filmen, also in zwei dieser großen Filme, über die hier American... Yeah. Quatsch, Anatomie eines Falls, hat, meine ich, die Goldene Palme dieses Jahr gewonnen. Und ja gut, über das Zone of Interest spreche ich dann gleich nochmal. Ja, zu Anatomie eines Falls, ach, schade, dass du ihn noch nicht gesehen hast, weil ich glaube, darüber könnten wir jetzt auch...
Ja, leider nicht dazukommen, der geht ja auch irgendwie über 2,5 Stunden.
Das stimmt, ja.
Es ist sich leider noch nicht ausgegangen, aber ich habe so Bock auf den. Ich hätte ihn sogar im Kino gesehen, aber ich habe halt leider die einzige Vorstellung mit englischen Untertiteln verpasst und... Weil Französisch ist halt auch non-existent, wie wir schon geklärt haben.
Ja, deswegen, ich will nicht da zu viel verraten, aber wenn man jetzt letztes Jahr, der ist ja schon letztes Jahr erschienen und letztes Jahr gab es ja auch noch einen Gerichtsfilm, über den ich hier auch schon etwas ausführlich gesprochen habe, nämlich Saint-Omer. Und wenn man diese beiden Filme, die natürlich eine total unterschiedliche Herangehensweise haben, aber sich so ein bisschen in diesem Gerichtsmilieu und wie fange ich das ein, wie fange ich so eine Gerichtsverhandlung ein, oder aus welcher Perspektive erzähle ich das, dann fand ich Saint-Omer eindringlicher. Weil er noch neben dieser individuellen, persönlichen Ebene halt noch eine gesellschaftlich noch relevantere oder noch eine gesellschaftlich noch größere Ebene hatte als jetzt Anatomie eines Falls, der sich, der sich so ein bisschen halt diesem persönlichen Fall da widmet, aber auch schön gespielt ist von Sandra Hüller.
Ja, wie gesagt, ich habe auch richtig Bock auf den. Wenn ich den geschaut habe, kann man auch gerne nochmal drüber reden. Mhm. Weil ich glaube auch, dass mir der gefällt. Gut.
Dann, können was wir kommt kurz, nach können wir kurz. Nee, Entschuldigung.
Ja.
Mir ist im Schnitt aufgefallen, dass wir sehr oft gut sagen. Können wir uns spontan ein anderes Wort überlegen, was wir außer gut sagen können?
Super.
Super. Nein, es muss so ein Zwischending sein zwischen Bewertung gut und schon Überleitung, weißt du, so, wir gehen jetzt schon zum nächsten.
So.
Dafür eignet sich das Wort gut halt, aber super ist halt nur so, sind halt nur so 50%. Also super ist halt nur Bewertung. Und aber so ein...
Ja, okay.
Ja. Oder,
So.
Ja, so ist auch gut oder so. Oder... des Weiteren? Nee, des Weiteren ist wieder nur Überleitung.
Super, des Weiteren. Des super Weiteren.
Des Super. Des Superen. Okay. Entschuldigung, das wird heute, ist heute ein bisschen eine alberne Folge. Aber wir haben uns auch lange nicht mehr so richtig gehört.
Das stimmt, ja. Und ich mag das, das ist Superen. Ja. Aber das ist eine Frage, die ich beantworte, Paul. Was kommt nach A?
C?
Ja, fast. Ich weiß, Buchstaben sind schwer. Wir sind fast richtig.
Haben wir einen Film mit B? Haben wir dieses B?
Ja, Paul. Nach A kommt B und der Film mit B ist Barbie.
Ach, Barbie. Oh. Peinlich, ausgerechnet den Film
das,
vergessen.
Das ist auch wieder Barbie in a nutshell. Nein, Scherz.
Dass ich jetzt ausgerechnet Barbie hier vergesse, das ist natürlich...
Ja, ein Film, der ja von seinen Nominierungen schon sehr viel Kontroversen erzeugt hat. Nicht Kontroversen, sondern Aufschrei, auch berechtigten Aufschrei. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Und ein Film, von dem ich immer noch überrascht bin, wie gut ich ihn eigentlich finde. Weil eigentlich alles an diesem Film nicht meins ist. Ich hab nie mit Barbies gespielt, sondern nie meine Welt und Ryan Gosling.
Und da freust du dich ja besonders drauf, dass er I'm Just Ken bei den Oscars
also
performen
jetzt
wird.
Unironisch, ich glaube, das wird das Highlight des Abends. Ich glaube, ich werde mit meiner besten Freundin, mit der ich dann schaue, einfach so viel Spaß haben damit, weil wir auch, also I'm Just Ken war auf Platz 2 von ihren Spotify-Rückblick, glaube ich, letztes Jahr, weil wir das Ding auch so Tode gehört haben, beim Autofahren und beim Urlaub und immer. Ja, ich habe einfach Bock auf diese Performance, einfach weil ich wissen will, was passiert.
Ja, ich glaube auch, das bringt, ich kenne jetzt, habe jetzt die anderen Songs, also es ist ja noch der Song von Billie Eilish, der auch bei Barbie war nominiert, dann, und die anderen habe ich jetzt gar nicht im
der,
Kopf.
Der Killers of the Flower Moon, glaube ich.
Okay, gut.
Ja, aber gut, ich habe die auch alle, also den einzigen, den ich wirklich im Ohr habe, ist I'm Just Ken.
Ja, das sind ja auch meist lange Balladen.
Ja, und ganz ehrlich, ich würde es halt auch irgendwie schon, ich meine, es wäre halt auch es wäre halt auch bezeichnend, und ich habe halt die Befürchtung, dass es daraus hinausläuft, wenn den einzigen Oscar, den Barbie gewinnt, halt dann für I'm Just Ken ist.
Und das ist, ja, du hast es schon gesagt, also, ja.
Ja, weil ich könnte mir vielleicht auch Ryan Gosling vorstellen, was ich aber nicht glaube. Und ich glaube, also ich hätte gern, dass Barbie mehr gewinnt, aber ich glaube, die einzigen realistischen Chancen wahrscheinlich, die Barbie hat, ist wirklich für einen Song. Und wenn halt wirklich I'm Just Ken das einzige ist, für das Barbie den Oscar bekommt, dann ist das noch mehr Barbie in a nutshell, als die Nominierungen jetzt schon sind für Barbie.
Ja, leider. Leider, ja. Also das ist nicht mehr Greta Gerwig. Ja. Ich könnte mir nur vorstellen, hier... Szenenbild und Kostüme,
oh ja, das kann
und
sein.
So ein Stuff, wobei da die Konkurrenz mit Poor Things da halt
auch
richtig groß ist.
Ja, Production Design oder so, aber da hast du noch so Zeug wie keine Napoleon mit den ganzen Kostümen und so, was ja alle auch nochmal.
Ja.
Aber ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber ja, da werden wir wahrscheinlich dann Ende März vielleicht nochmal kurz drüber reden, wie es dann ausgegangen ist. Weil da bin ich halt wirklich gespannt drauf, wie sich das ganze Barbie-Thema dann in Oscars auflöst.
Ja, also Und unter dem Gesichtspunkt hätte ich halt auch wirklich nichts dagegen, wenn du das ein oder andere holt, weil du hast es schon richtig gesagt. Wir kommen auch, oder ich komme auch gleich nochmal dazu, denn Mubi hat nicht nur diese Kategorie Oscar-Filme in The Oscar Goes To, sondern sie hat auch jetzt neu, ganz neu seit Anfang März, die Kategorie die richtige Einstellung, Kamerafrauen im Fokus.
Ah ja, ich glaube, die habe ich
Und
auch.
da geht es um halt Filme, die von Kamerafrauen gefilmt worden sind. Und da steht auch unter anderem, dass natürlich unter den 250 Filmen, die 2022 die höchsten Einspielergebnisse in den USA hatten, gerade mal 7% von Kamerafrauen gedreht worden sind. Und unter anderem in der 96-jährigen Historie der Academy Awards gerade mal zwei Frauen für die beste Kamera nominiert worden sind. Also
Das
nicht
ist halt
gewonnen, sondern
Wind.
nominiert.
Ja,
Und
aber
das ist, ja.
wir kommen halt vielleicht in unserem Midbreak noch dazu, aber ich meine, dass halt mit Hurt Locker 2010 erst die erste Frau,
Ja.
also der Film, der von der Frau direkt worden ist, einen Oscar gewonnen hat, ist halt Jahre zu spät,
Ich
Jahrzehnte zu spät.
verstehe auch alle Leute, die sagen, ja, Barbie trägt diese Message, die da ja auch drinsteckt, mit dem Vorschlaghammer vor.
Ja, aber muss man ja anscheinend auch.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass der Film so eine Resonanz erzeugt hätte, wenn es nicht noch immer so nötig wäre.
Das kann sein. Dann hätte man sich zumindest nicht in die Richtung aufgeregt, sondern, wie ich es schon mal gesagt hatte, vielleicht in eine andere Richtung, die dann eher
Ja.
auf Mattel abzielt und
Genau,
nicht
genau.
auf andere Sachen. Aber die Diskussion, die wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Kommen wir stattdessen zum nächsten, zum Buchstaben.
Ich rette dich, Harvey Holdovers.
Harvey Holdovers. Ja, schön. Da fällt mir gerade ein, gut, dass ich am Anfang meinen kleinen Blog zur Berlinale gemacht habe. Fällt mir deswegen ein, weil ich The Holdovers noch in Berlin gesehen habe und so das quasi der Abschluss meiner Berlinale-Woche war, nicht weil der Film auf der Berlinale lief, sondern weil ich den Film einfach in Berlin mitgenommen habe, weil ich gesehen habe, oh, er läuft da noch und hier in meiner Gegend läuft er aber nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, um die Liste zu komplementieren und auch, weil er mich natürlich auch so interessiert hat, guckst du dir den mal noch mit an. Und ich sag mal so im Vergleich zu all den Filmen, die ich davor im Rahmen der Berlinale gesehen habe, war der schon recht warmherzig.
Ja, das ist, glaube ich, auch, was du so erzählst mit deinen Berlinale-Filmen. Da ist halt Holdovers, glaube ich, absolutes Kontrastprogramm.
Ja, was soll man sagen, wenn man sich 3 Stunden deutsches Kino anschaut und der Film dann auch noch Sterben heißt?
Ja, da habe ich fast Mitleid mit dir. Aber ja, ich habe Holdovers auch schon zweimal gesehen. Eigentlich unfreiwillig das zweite Mal, da wollte ich eigentlich Poor Things schauen, aber ja, wurde dann doch Holdovers. Ich find den immer noch toll. Ich habe den das erste Mal nach meiner Prüfungs- oder in meiner Prüfungsphase nur nach den ersten Prüfungen gesehen. Das habe ich genau braucht zu dem Zeitpunkt. Einfach so viel gut da rein und nicht wirklich deprimiert da rausgehen. Das war sehr schön. Und abgesehen von den vielen, vielen Weihnachtsliedern, die diesem Film leider vorkommen, ist der schon toll. Ganz kurz, es geht um Holdovers sind im Prinzip in dem Fall Jungs, die in einem Internat bleiben müssen über Weihnachten, weil sie ihre Eltern nicht zurücknehmen wollen oder können über die Feiertage und werden dann halt von einem Lehrer dort beaufsichtigt und im Endeffekt bleibt nur ein Junge über, mit dem er dann nach Boston fährt und das ist ein sehr warmherziger und ein sehr schöner Film.
Ich hatte erst ein bisschen Sorge, es geht in die Richtung The Breakfast Club. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber da ging es ja
Vom
auch
Namen habe ich leider nie gesehen.
um so ein paar Teenager, die nachsitzen müssen, aber für die fühlt sich das garantiert auch so lange an, wie die paar Tage, die da miteinander verbringen. Oh, also ich war froh, als dann einige von den Figuren dort abgereist sind, weil ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt hier die ganze Zeit mit dabei bist, mit deiner Macho- und Arschlochart, dann toll. Aber jedenfalls, genau, geht es ja dann eigentlich um dieses Zweiergespann dann tatsächlich.
Aber es ist halt auch der Junge, der halt den, wie heißt der, Arthur? Heißt der Arthur? Auf jeden Fall den Jungen spürt, das ist halt irgendwie seine erste Rolle. Aber ich finde, der macht das mega.
Ja, schon. Mir war fast ein bisschen zu wohlig, warm.
Ja, das sind die Nachrichten von der Berlinale gewesen, das kannst du viel nicht vorhalten.
Denkst du, weiß ich nicht, weil ich so ein bisschen fand, also dieser Lehrer, der ist ja dann auch keine so einfache Persönlichkeit und auch
ja,
im Bezug, sondern auch mit seinen Lehrmethoden und mit allem so drum und dran. Und wie der dann auch schon so, also man versinkt, also oder der Film, der versinkt dann schon so ein bisschen darauf oder in das alles so ein bisschen dann doch in so ein weiches Kissen zu betten.
Und ja, aber das ist auch immer schön, ne? Wenn man 3 Stunden deutschen Film sterben heißt, ist sowas doch, ich meine, für dich anscheinend nicht, aber...
Ja, aber es fühlt sich dann auch so ein bisschen...
Noch, er hätte noch viel kitschiger oder Klischee auf das sein können.
Das stimmt also, schon, in die Richtung geht es sicherlich immer noch weiter.
Ja, und ich fand das so eigentlich schön, dass alle diese Charaktere an sich glücklich werden mit ihrem eigenen Ende und mit den Sachen, die sie sich wünschen. Und ja, das ist natürlich alles verklärt und nicht alles verklärt, aber dann auf heile Welt und Happy Ending, aber ich fand das, ich finde, der Film darf sich das erlauben.
Ja, ja.
Gut, dann wären wir uns da schon nicht einig da, aber das ist okay.
Ich hätte es nicht riesig geärgert. Aber es gab dann innerhalb der Best Picture es gab Filme, die mich da deutlich mehr mit ihrer Art und Weise und mit dem, wie sie mit Themen umgehen, auch wie sie Geschichten anschneiden oder wie sie letztendlich auch mit den Figuren umgehen, die mich da mehr mitgerissen haben.
Ja, ist auch fair. Also,
ja.
Kann ich auch verstehen. Gut, dann...
Ja, ja? Kathi, nicht gut.
Das ist super, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben von B, der nämlich ist K und damit zu Killers of the Flower Moon, wo ich ehrlich bin, ist auch egal, oder? Also ganz ehrlich.
Ja.
Also wir haben darüber auch schon geredet, wie man nachdem im Kino waren, glaube ich, aber also der hat jetzt keinen Einfluss auf mein Leben gehabt, der hat mich nicht länger beschäftigt, wenn der nicht für die Oscars nominiert wäre, hätte ich auch vergessen, dass der schon wieder gelaufen ist. Also ich weiß nicht, irgendwie.
Es fühlt sich auch für mich schon ein bisschen länger an, also nicht, als wäre der letztes Jahr erst erschienen.
Absolut.
Ich meine, also ich sehe den auch nicht als bester Film, es wird wahrscheinlich Lily Gladstone
werden,
wobei auch, wie gesagt, also ich finde selbst diese Kategorie mit Emma Stone, obwohl die natürlich schon einen Oscar hat, aber in Poor Things natürlich auch nicht ohne ist, finde ich es auch, ja, mal sehen.
Absolut, ja.
Aber Killers of the Flower Moon ist letztlich ein, ja, recht typischer Martin Scorsese-Film über weiße Gangster und ein bisschen Vermächtnispflege. Oder so ein bisschen,
ja, genau.
wir wollen, also ein bisschen natürlich, er versuchte sich da mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Aber so richtig durch eine einnehmende Perspektive von zum Beispiel den Osage oder so, gelingt ihm das eher so halb. Wobei man das auch sagen muss, dass es ja durchaus möglich ist, sich auch mit so einer Täterperspektive sehr, sehr eingehend auseinanderzusetzen, wie ein Film später gleich noch beweisen wird. Aber wie gesagt, das ist ein more of the same Gangster-Drama, nur halt ein bisschen anderes Setting. Und ja, De Niro und DiCaprio kann man sich mal anschauen, aber es ist letztendlich, ja, mir auch
nicht
weiter.
Ja, er ist auch einmal auf der Leinwand, ist auch cool zu schauen, aber...
Er geht halt auch 4 Stunden.
Ja, 3 Stunden, oder? 3,5.
Ja, nee, sogar an die 4, ja, ja.
Ich muss immer an die BAFTA-Rede von Hugh Grant denken. Oompa Loompa, was auch immer. Und dann reimt das mit Most of this films are way too long oder was auch immer. Das ist sehr lustig, den kann ich nur empfehlen. Der macht seine ganze BAFTA-Rede im Oompa Loompa-Style. Gut. Ja. Wollen wir kurz über ehemalige oder vergangene Oscar-Filme sprechen.
Genau, das sind sozusagen unsere, na, wie nennen wir das, wenn die Verstorbenen kommen? Gut, die Filme sind nicht verstorben, die kann man zum Glück immer noch anschauen. Aber genau, das sind jetzt die, wir erinnern uns ganz kurz zurück an 2, 3 Filme, die wir gesehen haben. Und ich meine, The Hurt Locker hatte da nicht schon mal Stu, liebe Grüße, als er hier war, kurz drüber geredet.
Das kann sein, ja.
Das ist doch dieser von Catherine Bigelow.
Genau, ja.
Ja, den wie ich fandest jetzt du auch, den denn?
den ich jetzt auch nachgeholt habe für ein bisschen Cross-Promo nochmal. Format, das mit Telestammtisch auch bald kommt, wo ich zusammen mit Stu und zwei anderen Kollegen die Oscar-Best-Picture-Gewinner von 2010 bis 2024 ranken werde. Also wenn ihr da Lust habt, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ja, Hurt Locker. Was soll ich sagen? Also...
Ja, ist ja voll dein ist halt Thema.
Ist halt ein Kriegsfilm. Ich weiß nicht. Ich muss kurz schauen, was in dem Jahr noch nominiert war. Ich kann nicht ganz verstehen, warum der besten Film gewonnen hat, wenn ich ehrlich bin. Der hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Hurt Locker, Serious Man, Education, Avatar, naja gut, immer besser als Avatar. Der hat gegen Glorious Bastards und Oben gewonnen.
Ja gut.
Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand es auch nicht überragend. Aber vielleicht ist es auch nicht mein Thema, das kann natürlich leicht sein.
Ja, und Stu wird dir bei eurer Aufnahme zu Listen genau sagen, warum du falsch liegst.
Genau.
Weil ich meine, er hat ihn das letzte Mal recht positiv besprochen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich sehe ihn nur immer, wenn ich da durch die Oscar-Listen scrolle und sehe, ah ja, guck mal, den musst du auch irgendwann auf jeden Fall noch nachholen. Mhm.
Also er ist schon gut, die Aufnahmen sind gut, er schaut gut aus, er auch gut gespielt und so. Es ist, glaube ich, einfach nicht mein Thema. Ich glaube, daran scheitert es einfach. Und ich will, da kann der Film nichts dafür, obviously, weil er erzählt nur mal seine Geschichte, die er erzählen will. Und das auch gut, aber hat mich einfach nicht gecatcht. Und das da kann nur die Story was dafür, oder ich was dafür, dass ich mit der Story nichts anfangen kann. Und das liege ich mal daran, dass die Story schlecht ist oder so.
Ja.
Mit was ich aber wiederum was anfangen konnte, war Birdman. Den ich jetzt auch endlich gesehen habe. Und mit dem ich wahrscheinlich unüberraschend was anfangen konnte, weil ich diesen One-Shot unter Anführungszeichen richtig geil finde und dieses ganze Theater-Setting sowieso und diese ganze Story, die er erzählt. Ja, ich mochte den. Ich hatte... Spaß ist das falsche Wort. Ich weiß nicht, ob ich Spaß mit dem hatte, aber ich mochte den. Also, doch, ich hatte Spaß mit dem. Auf eine komische Art und Weise, ja, ich hatte Spaß mit dem und ich bin froh, dass ich ihn endlich gesehen habe, weil den habe ich schon lange von mir hergeschoben aus unerklärlichen Gründen, ne? Aber ich bin froh, dass ich ihn endlich gesehen habe und ich mochte den.
Auch mit Emma Stone, oder?
Ja.
Ja.
Ich verwechsel die Emmas immer, aber ja, es ist Emma Stone. Also Emma Stone und Emma Watson sind in meinem Kopf auch irgendwie eine Person. Es tut mir auch leid, aber irgendwie habe ich die mal zusammengeschmissen und kriege sie seitdem nicht mehr auseinander.
Ja, Birdman hat auf jeden Fall einen guten Flow. Sowohl mit seiner Kamera als auch vom Pacing, von der Handlung her.
Ja, ich mag die Kamera, ich mag die Story, ich mag alles, was er erzählt. Ich mag die Kniffe, die er hat. Ich finde den schön.
Ja. Kathi, ich weiß nicht, wie lange du die Oscars schon schaust.
Das ist eine gute Frage, seit...
Mehr oder weniger so live halt.
Ich glaube, das erste Mal hat auch schon Jimmy Kimmel moderiert. War das 2016, 2017, irgend sowas? Nein, davor. Boah,
kann sein.
Aber schon seit ein paar Jahren
jedenfalls, auf jeden Fall. Es gab ein Jahr. Und zwischen dieser Oscar, die Oscar-Verleihung zieht sich ja immer natürlich und alle zwei Kategorien oder nach jeder Kategorie kommt ein Werbeblock. Und dieser Werbeblock besteht ja meist aus Trailern der Filme, die nominiert sind. Und meistens gibt es einen Film, dessen Trailer die ganze Nacht über grob geschätzte 20 bis 100 Mal kommt.
Ja, mindestens.
Ich weiß gar nicht, welcher das letztes Jahr war. Ich weiß, vor 2 Jahren war es, glaube ich, Spencer, der kam sehr oft.
Stimmt, ja.
Letztes Jahr, was war denn da? Da müsste ich mir jetzt mal gucken, was alles nominiert ist.
Da kam im Westen nichts. Elvis kam, glaube ich, oft.
Ja, stimmt, Elvis kam auf jeden Fall oft. Und es gab ein Jahr, in dem mir das, ich weiß nicht, ob mir da zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, aber es gab ein Jahr, wo dieser Film, und seitdem verbinde ich diesen Film mit den Oscars, und das ist Land des Honigs. Dieser Trailer.
Wann war das?
Kam in einem Jahr, ich weiß es gar nicht, ob es jetzt 2019 oder 2020, irgendwann in der Dreh rum.
Okay.
Also wirklich, dieser Trailer, dieser damals bekannt als der Bienenfilm, Land des Honigs oder Honeyland, der kam da was. Bestimmt, ja, der kam da bestimmt 20 Mal an dem Abend. Und dann war das halt so ein kein Best Picture Nominee oder kein bester Schauspieler oder so, sondern halt so eine Doku. Die erste Doku, muss man dazu sagen, die sowohl für den besten Dokumentarfilm als auch für den besten fremdsprachigen Film nominiert worden ist.
Oh, okay.
Also, ja, schon in der Hinsicht was Besonderes. Trotzdem als Film an sich, ich weiß nicht, wie viel Leuten dieser Film etwas sagt, aber ja, Land des Honigs. Der ist jetzt auf Mubi zu sehen und ich habe mir gedacht, okay, dich kenne ich. Jetzt möchte ich auch mal sehen, was da dahinter steckt. Und da geht es um, ja, eigentlich um eine Wildimkerin, die irgendwo in einem Bergdorf lebt und dort halt sich um die Bienen kümmert und dort den Honig nimmt und dann immer in eine Stadt fährt oder dann und die dann dort so ein bisschen an den Mann zu bringen versucht. Und um sie geht es, die ist auch schon, die ist, ich weiß gar nicht, ich glaube Ende 50 oder so oder Mitte 50. Die lebt dort noch mit ihrer Mutter, die ist natürlich noch mal wesentlich älter und kümmert sich um die, weil die kann sich auch nicht mehr so richtig bewegen, die kann nicht mehr richtig sehen. Und irgendwann kommen neue Nachbarn in dieses wirklich sehr abgelegene Bergdorf. Und die mischen das Ganze dann so ein bisschen auf. Die wollen natürlich auch von dem Bienenanbau, also oder von dem Honiganbau und von den Bienen dann sehr profitieren. Die haben auch ganz viel Vieh, die haben eine große Familie, die alle irgendwie damit eingespannt sind. Und dann wird da so ein bisschen das Aufeinandertreffen dieser Leben skizziert. Und dann verliert sich der Fokus fast so ein bisschen oder verschiebt sich der Fokus fast ein bisschen mehr auf die andere Familie. Und es ist, ich weiß, also es ist mir noch nie so richtig aufgefallen bei so einem Film, aber ich habe mich wiederholt ertappt, wie hier so die Grenzen fast zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm so ein bisschen verschwimmen, aber nicht, ich glaube, nicht beabsichtigt, sondern es ist immer, ich musste mich dann kurz erinnern, im Moment, das ist eine Doku hier. Aber manchmal sind diese Gespräche irgendwie so, also du hast jetzt keine Interviews, du hast kein Voice-Over oder so, sondern du hast halt wirklich ein Beobachten und dann ist sie halt in verschiedenen Situationen, ist die Kamera mit dabei. Aber irgendwie hatte das in vielen Gesprächen, auch zwischen, sei es zwischen Mutter und Tochter, sei es zwischen den Nachbarn, den Nachbarskindern und der Frau, das hatte sowas Spielfilmartiges. Oder diese Gespräche waren halt schon inszeniert.
Okay, das ist halt weird, vor allem wenn es auffällt in einem Dokumentarfilm, dass die Gespräche inszeniert sind.
Was man sagen können, es sind sehr beeindruckende Aufnahmen. Also es geht schon los von dieser Frau, die eben am Rande da eines Abgrundes so einen schmalen Bergpfad nach oben zu ihrem Bienenvolk geht. Und das sieht schon sehr eindrucksvoll aus, aber auch, wie gesagt, die ganze Landschaft dort ist schon sehr, sehr opulent. Und ja, es geht halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen Gesellschaftsskizze, es ist so Alltagsskizze von ihr, es ist sowohl Naturdoku, auch so ein bisschen Porträt von der Lebensweise dort und auch so ein bisschen der Konflikt, vielleicht so das jahrelange, die jahrelange Erfahrung, die sie da als Wildimkerin hat, versus das schnelle Geschäft auf der anderen Seite, wie mit, also mit Tieren und auch mit Menschen hier teilweise umgegangen wird, ein bisschen schwierig und fragwürdig. Und also man sieht hier auch Tieren teilweise beim Verwesen zu. Also es ist auch da vielleicht ein kleiner Hinweis, was die Handlung betrifft. Aber es war eine solide Doku.
Aber du hast einfach deine Neugier befriedigen müssen, weil du den Trailer so oft gesehen hast. Damit kommen wir zu Maestro, dem nächsten Kandidat für den Oscar. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, ich finde den gut, weil das halt eigentlich genau meine Welt ist. Also es geht um Leonard Bernstein, den Komponisten von Anna von Wester Story. Aber der Film ist einfach scheiße. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der ist halt einfach nicht gut. Also, ich fand den eine absolute Katastrophe. Also, es tut mir so weh. Ich hätte ihn wirklich gut finden wollen. Ich mag das ganze Thema. Ich finde ihn als Person faszinierend. Aber der Film hat mir einfach absolut nichts gegeben.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, aber es ist halt leider so.
Ja. Gegen Ende hatte diese 10-minütige Dirigierszene,
Ja, die ist
in
auch
der
geil, das
Bradley
stimmt, in
Cooper
der Kirche.
einfach nur das Orchester dirigiert. Und ja,
Ja.
natürlich ist das da sehr extrovertiert und sogar ein bisschen overacted, aber ich meine, wir haben alle schon mal solche Dirigenten gesehen, die tatsächlich so aufgehen darin. Und also diese Szene, diese so sich als wirklich 10-minütige Sequenz, kann man sich bestimmt dann auch irgendwann mal auf YouTube anschauen oder vielleicht gibt es das
Ja,
auch schon.
und die ist auch echt gut, aber der Rest.
Der Rest ist halt sehr aus dem Baukasten, beziehungsweise dann halt auch irgendwie nicht zur Person. Oder, also
Ja,
schon zur Person, aber.
ist auch ganz komisch. Also, ich will auch, glaube ich, nicht länger über diesen Film reden, wirklich nur schlechte Laune. So, Paul, jetzt darfst du da Oppenheimer, viel Spaß. Ja,
Oppenheimer.
genau. Okay, weiter geht's zu
Ja.
Past Lives.
Ich habe es im Jahresrückblick schon gesagt, ich will mich da raushalten aus diesem Barbie-Oppenheimer-Ding. Und es gab einen Film von diesen beiden, mit dem ich deutlich mehr Spaß hatte als mit dem anderen. Ich muss jetzt vielleicht nicht sagen, welcher das ist. Und Oppenheimer hatte sicherlich auch hier und da seinen Reiz, aber auch hier und da echt paar Dinge, wo ich auch oder wo ich auch nicht der Einzige bin und sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, warum?
Das denke ich mir öfters,
Dem
warum?
werden wahrscheinlich zu Recht große Chancen ausgerechnet. Ich glaube auch, dass es mindestens Christopher Nolan als Regie wird. Ich beschließe mit dem Fazit, von den 10 Filmen ist es nicht mein persönlicher Best Picture.
Finde ich
Da
gut.
kämen
Nee.
noch 5 vorher.
Ja. Okay, ja. Nehme
Past
ich so hin.
Lives.
Ja, rede
Kommen
über
wir
was, was
von
wir uns gefallen hat.
Oppenheimer zu meinem, wenn ich sie jetzt alle mal so ein bisschen ranken, ist eh unmöglich, weil sie so unterschiedliche Filme sind. Aber ein Film, der bei mir schon an der Spitze stehen würde, es ist Past Lives. Und ich denke, wir haben schon hinreichend erklärt, wieso
Ja.
Past Lives in einem anderen Leben lässt mich auch immer noch nicht los oder ich verspüre immer noch ein Verlangen, den nochmal zu sehen.
Verstehe ich. Wenn ich einem Film Best Picture geben dürfte, wäre es natürlich Oliver Strangers. Aber wenn ich mich jetzt an die Nominierten halten müsste und von denen, die ich jetzt gesehen habe, also alle bis auf drei sind, wäre bei mir auch Past Lives an der Spitze.
Ja, bei mir ist es jetzt vielleicht mit gestern noch mal ein bisschen knapper
Ja,
geworden,
okay.
was die Vergabe darum gibt, aber Past Lives, ja, der ist mir also dafür, dass ich ihn jetzt, also ja, dass er so lange tatsächlich da bleibt und auch ich ihn beim zweiten Mal ja immer noch genauso stark, wenn ich sogar noch einen Funken stärker fand als beim ersten Mal
Ist auch eine
dafür.
Kunst.
Ja, und ich meine, es ist ja schön, dass Greta Gerwig und Celine Song, haben wir noch eine Frau im Best Picture? Nee, ne? Ah ja, Justine Triet für Anatomie eines Falls.
Ja, aber Greta Gerwig ist ja nicht als
Nee, 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 stimmt schon, stimmt schon. Ich
Regie
meine nur
nominiert.
als Best Picture überhaupt.
Ach so, ja.
Ich glaube, so drei Filme von Frauen ist für die Oscars ja
Eine
wahrscheinlich
gute
schon
Quote.
Peak,
Ja.
ja. Also,
Big Diversity.
ja.
Und wir sind auch hart zynisch heute ein bisschen, aber wir haben ja auch unseren Spaß, darüber zu reden und die Oscars zu schauen und so, aber es ist halt einfach die Realität, deswegen.
Genau, Past Lives, da könnt ihr. Wir haben sowohl in der Folge drüber geredet, wo wir über Past Lives geredet haben. Wow, das war
Ja.
akkurat. Als auch, ich denke, auch im Jahresrückblick.
Ja, auf jeden Fall.
Also da kann man gerne nochmal reinhören. Ein Film, den wir im Jahresrückblick noch nicht besprochen haben, weil du den da noch nicht gesehen hattest, war Poor Things.
Genau,
Und
den habe
der
ich jetzt auch gesehen.
ist ja auch als bester Film nominiert. Und ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber ich würde sagen, dass der Oppenheimer vielleicht noch die größte Konkurrenz sein könnte im Bereich bester Film.
Wirklich? Du glaubst, Poor Things ist die größte Konkurrenz für Oppenheimer?
Also ich, von dem, was er bisher so gewonnen hat, würde ich sagen, ja.
Okay, ja, dann das stimmt allerdings. Du bist nicht gesehen, ja?
Das Pro
Doch.
ja, also ich, wie gesagt, also Past Lives, so gern ich ihn auch als besten Film
Ja.
sehen würde, der ist halt wirklich nicht. Auch bei dem letzten Film, zu dem wir gleich kommen, der ist wahrscheinlich zu schwer von der Thematik her und außerdem gewinnt der wahrscheinlich schon bester fremdsprachiger Film.
Ja, Film, ja, wahrscheinlich.
Und die anderen wüsste ich nicht, was es noch damit
abnehmen könnte. Ja, stimmt schon, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Ja, ich habe generell das Gefühl, seit Parasite eigentlich, habe ich auch das Gefühl, dass bei den also zumindest bei dem Best Picture auch mehr möglich ist, sagen wir mal so.
Ja, das durchaus. Und es ist ja auch, also auch allgemein, wir hauen jetzt hier viel drauf und natürlich ist die Quote, wenn man sich die anguckt, jetzt nicht nur bei Frauen, sondern auch, wenn es um vielleicht People of Color geht, die hier Regie führen oder in anderen Positionen im Film vertreten sind, dann ist das immer noch nicht da, wo es vielleicht mal sein sollte. Aber auch die Academy oder so, die wird ja mit jedem Jahr so ein Stückchen diverser. Oder es kommen immer neue, diversere Stimmen dazu. Und irgendwann vielleicht, wenn es die Oscars dann noch gibt, wenn es diese Verleihung dann noch gibt, wenn sie so lange besteht.
Und wenn sie dann relevant sind dann, das ist genau, das Wichtige.
Dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo das tatsächlich sich dann auch in den Nominierten und letztlich auch in den Auszeichnungen widerspiegelt. Aber ich finde schon, dass man da Fortschritte beobachten kann.
Ja, finde ich auch. Wie gesagt, so wir drauf haben zur Zeit, aber ja, finde ich, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also ist auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung zumindest und mit auch Hoffnung auf Besserung, so wie es ausschaut, dürfte das ja auch die richtige Richtung sein, die es zur Zeit geht.
Ja, aber Poor Things.
Poor Things, ja.
Och, ich habe mich so schwer getan, ja, zu diesem Film was zu schreiben. Ich habe zu diesem Film ein paar Worte geschrieben, aber ich habe nicht direkt nach dem Film angefangen mit Schreiben, sondern erst 2 Monate später und habe mich geärgert, dass ich irgendwie nicht noch eine Möglichkeit hatte, Ding nochmal zu sehen, weil hätte ich schon gerne, ich habe ihn bis jetzt nicht nochmal gesehen, weil es so ein paar Dinge gab, die ich gerne einfach nochmal mit dem Gedanken, auch wohin die Reise geht.
Mhm.
Für viele ist Poor Things ja auch das bessere Barbie.
Ja, das ist auch das ist eine Aussage, die ich so halb verstehe, aber auch komisch finde.
Ja, aber ja, du fang doch mal an.
Ja, ganz, ganz wilder Fiebertraum, dieser Film. Also ich würde auch gerne irgendwie die Story zusammenfassen, aber im Prinzip spielt Emma Stone eine erwachsene Frau, den sie das Hirn eines Babys einpflanzt haben und die jetzt im erwachsenen Körper im Prinzip lernt zu leben, weil sie halt weder fein noch grobmotorisch noch sonst irgendwie bewandert ist, weil sie halt das Hirn eines Kindes hat. Und dann im Prinzip Mark Ruffalo auf Europa-Reise geht.
Europa-Tour.
Ja, Sängerin. Halt auf Europa-Reise gehen und dann in Paris im Bordell landet. Das ist so eine grobe Outline. Aber der ist schräg auf eine gute Art und Weise. Ich mochte den und ich mag die. Er gaukelt zwar irgendwie vor, in der realen Welt zu spielen, aber dann doch nicht, weil wenn man sich dann auch, keine Ahnung, sie gehen dann zwar nach Paris und nach Lissabon und was weiß ich wohin, aber wenn man sich dann so den Himmel und so anschaut, das ist alles so doch irgendwie
grotesk.
Ja, oder auch so zu verträumt irgendwie, dann der Himmel mit so verschiedenen Farben, wie so eine Seifenblase eigentlich. Und auch die ganzen Städte, ich würde jetzt mal Steampunk sagen, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck dafür ist. Und ja, ich kann den Film am besten mit einer Geschichte zusammenfassen. Ich bin im Kino gesessen und dann kam eine Szene, wo sie im Modell arbeitet und ein Mann mit seinen 2 Söhnen reinkommt und sie bittet, seinen Söhnen zu zeigen, wie das nicht alles funktioniert. Und ein Typ in der Reihe hinter mir einfach nur laut What the fuck gesagt hat und ich mir gedacht habe, ja, das fühle ich, das beschreibt das alles ganz genau hier.
Ja, es ist halt so ein absurder Kosmos, den Lantismus ja jetzt schon das ein oder andere Mal kreiert hat. Wobei ja, das schon auch, mit seinen Bildern und Kostümen, also auch gegenüber The Favourite jetzt schon der bildgewaltigste oder der ausuferndste Film ist, den er bis jetzt inszeniert hat. Und ja, ich finde auch gar nicht mal so unzugänglich. Also da gibt es von ihm wesentlich unzugänglichere Filme.
Ich hatte eine Freundin mit, die gar nichts mit ihm anfangen, also die hat noch nie einen Film gesehen, war im Trailer auch so, meh, weiß ich nicht, aber auch die hatte ihren Spaß. Und wir haben hier ja auch schon über Lobster und Killing of a Sacred Deer geredet. Und der ist also, er ist auf keinen Fall so grotesk wie Killing of a Sacred Deer, weil der ist ja schon
Ha, und das, genau, das war
hart.
auch, ja, der ist auf jeden Fall hart und der hat vor allen Dingen auch so, der spitzt sich so zu und am Ende drückt er dir richtig rein. Und das hat mir bei Poor Things tatsächlich, also ich will nicht sagen gefehlt, aber das war bei Poor Things nicht der Fall. Der ist
Das
relativ
stimmt.
entspannt zum Ende.
Der ist eher ein bisschen so wie Lobster dann auch so gegen Ende.
Ja. Ja,
Aber
wir hatten ja schon mal
Villa ist.
kurz drüber geredet. Ich habe so ein bisschen, aber dazu, wie gesagt, würde ich gerne noch mal schauen, wie das beim zweiten Mal, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis habe, ihn sofort noch mal zu sehen. Weißt du, es
Ja,
reicht auch
verstehe ich
so
auch.
in ein,
Verstehe ich
zwei
auch, ja.
Jahren noch mal. Also ich hätte es halt nur für die, also nur für die Kritik hätte ich ihn halt gern schnell noch mal gesehen. Aber dieses, na klar, ist das immer ein Emanzipationsprozess dieser Bella. Aber dafür legt der Film halt seinen Fokus eigentlich die ganze Zeit nur auf ihre Sexualität und nimmt ihr damit Facetten weg, die Botschaft, wenn es jetzt darum geht zu sagen, oh, das ist der bessere Barbie, in meinen Augen nochmal verstärkt oder besser herausgestellt hätten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Hatte ich jetzt nicht so das Problem mit, aber ich weiß, woher deine Gedanken kommen.
Ich finde nämlich am Ende sieht man, natürlich hat, und das ist, hätte man natürlich auch vermuten können oder kann man durch verschiedene Sachen im Film auch sehen, natürlich hat sie noch andere Interessen. Natürlich wird sie in diese sexuelle Schiene oder in diese sexuelle Ausbeutung, was ja letztlich auch mit ihr geschieht, auch vor allen Dingen durch die Männer gedrängt.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass sie das frei entscheidet. Ist ja auch so ein beliebtes Motiv von Lanthimos, was hier viel mit reinspielt, dieses Macht und Kontrolle, wer bestimmt hier über wen? Was ja auch ganz schön mit dem Einpflanzen und mit dem von dem Gehirn und so weiter. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass auch die anderen Facetten, sie entwickelt ja dann auch noch so viel mehr, dass das noch mehr zum Tragen kommt.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob der Film da nicht irgendwie 4 Stunden lang gewesen wäre. Und
Ja, dann hätte man die ein oder andere Eskapade von Mark Ruffalo da vielleicht
der
kürzen
übrigens
können.
auch, also auch schauspieltechnisch genial, alle in diesem Film.
Ja, Emma Stone kann sich vor allen Dingen schön ausprobieren nochmal oder schön nochmal so von ganz vielen verschiedenen Seiten
Emma
zeigen.
Stone erinnert mich so ein bisschen an River aus Firefly.
Ja, gut, jetzt sind wir wieder bei
Ja.
Firefly angelangt.
Hat eine Stunde dauert, bei Firefly waren. Ich habe mich zurückgehalten.
Gut. Hast du
Ja,
noch
wie
was?
kommen wir da jetzt hin, gell?
Ja. Von. Nee, keine Ahnung,
Nein, ich glaube auch nicht.
gibt keine Überleitung zu dem Film, der außerdem noch für den besten Film nominiert worden ist und den ich mir gestern noch im Kino angeschaut habe, weil ich gedacht habe, ja komm, jetzt ist es soweit oder jetzt möchte ich ihn noch sehen. Und das ist The Zone of Interest. Der neue Film von Jonathan Glazer, der zuletzt den Under the Skin gemacht hat, der auch auf Mubi ist, den ich jetzt auch angefangen habe, weil ich den auch schon lange sehen möchte. Und es geht in dem Film um Rudolf Höss. Der war von Mai 1940 bis November 1943 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Und es geht nicht nur um ihn, sondern es geht im Wesentlichen eigentlich um seine ganze Familie, um ihn, um seine Frau Hedwig und um seine Kinder, die dort leben. Und die leben nicht irgendwo, sondern die leben direkt neben dem Konzentrationslager. Also es ist wirklich nur eine Mauer, die quasi das Lager von dem Zuhause dieser Familie trennt. Aber im Wesentlichen betrachtet dieser Film das Alltagsleben dieser Familie dort direkt neben diesem Konzentrationslager, ohne einen Blick nach Auschwitz oder in das Lager direkt zu werfen, sondern man verharrt die ganze Zeit bei dieser Familie und hört das meiste nur. Und das ist eine Herangehensweise, die es so, glaube ich, noch nie gegeben hat, den Holocaust oder das, was da in den Lagern passiert ist, so zu zeigen oder zu hören zu geben, wie in diesem Film.
Puh. Ja, es ist, also ich kenne das Plakat und den Trailer und da habe ich mir schon gedacht, ich finde das Plakat auch sehr beeindruckend mit dem nur unten und dann auch sehr viel Schwarz dahinter.
Ja.
Und
so fühlt sich dieser Film quasi an. Also ich finde ja, dieses Bild, das verdeutlicht das ganz gut. Man sieht diesen recht idyllischen Bildausschnitt da, aber eigentlich schwingt so viel mehr mit, weil es ist eben nicht nur dieser Bildausschnitt. Und wenn man Blumen sieht, dann sieht man nie nur Blumen, sondern dann sieht man so bunte Farben, aber man hört Schreie, man hört Schüsse, man sieht Rauch in der Ferne aufsteigen und jeder, der das Geschichtswissen besitzt, und das sollte eigentlich jeder ab einem gewissen Alter besitzen, jedem eröffnet sich da noch sehr, sehr viel mehr, was einen kalten Schauer über den ganzen Körper eigentlich jagt. Es war im Kino auch wirklich einer der eindringlichsten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe, auch weil ich sowas in der Art noch nicht gesehen habe oder so eine Auseinandersetzung mit dem Thema, weil dieser Film schafft es eben, oder der schafft diese Gratwanderung zwischen die Familie oder die Nationalsozialisten nicht zu dämonisieren, denn letztlich waren das ja auch Menschen, die ihr Leben hatten, die zusammen gefeiert haben, deren Kinder im Pool planschen, die auf die aufgepasst haben, die im Garten Kohlrabi angebaut haben. Und andererseits aber auch zu keinem Zeitpunkt Empathie fördert oder nach nachvollziehbaren Momenten sucht oder so. Das ist ein eiskalter Film, der einen einfach diesen Schrecken, diesen Horror, der dort vorgefallen ist, mit so einer Beiläufigkeit oder so einer Banalität vorträgt, dass das echt, das geht ganz, ganz sehr unter die Haut. Also es ist, mir fällt's auch schwer, darüber richtig zu reden, und ich habe mich ja dann über den Film so ein bisschen informiert und war dann aber wirklich im Kino, okay, ja, es ist genau so. Also es ist wirklich
alles, krass. Was du erzählst, also mir läuft kalten Rücken runter, wenn du das nur erzählst. Also das klingt so, weiß nicht, eindringlich alles, ohne was zu zeigen, was ja auch eine große eben Kunst ohne, ist.
Ohne eine Gewaltszene halt bildlich zu zeigen, was ja schon für sich genommen, auch allein wieder diese, so ein ganz schmaler Grat, zu welchem Teil ist es okay, solche Gewaltszenen zu zeigen, ab wann ist es schon nicht okay, das Leid auszubeuten oder das Leid für sowas wie so einen Film, für eine dramatische Szene auszubeuten. Das ist ja auch eine total heikle Sache, und die Sache umgeht er so ein bisschen, oder umgeht er eigentlich und macht er halt viel über die Audioebene, aber halt auch über die Assoziation oder über das Wissen, was der Zuschauer eben in den Film mitbringt, wenn sich da die Leute, man muss nicht mal, wenn man die Schreie oder das alles, das ist natürlich, das ist allgegenwärtig, aber auch wenn sich die Charaktere unterhalten über die Nachbarin, die ja jetzt irgendwie nicht mehr da ist, oder über, wenn Hedwig Höst dazu sagt, man nennt sie die Königin von Auschwitz und das mit so einem Lächeln vorträgt, das machst du dermaßen fassungslos und
ist
auch wirklich eben beängstigend, weil dieser Film, diese Beobachter, ich habe es auch mehrmals gelesen, dass man, als hätte man Kameras in dem Haus versteckt und als würde man halt, man ist Beobachter, man ist, dieser Film nimmt, der baut, der ordnet das ja auch nicht wirklich ein, sondern der zeigt einfach und lässt den Zuschauer dann mit dem, was er weiß, alleine, und daraus zieht er eine enorme Kraft, und das hätte auch in den Händen eines anderen Filmemachers oder einer anderen Filmemacherin ordentlich schief gehen können.
Ja.
Weil es eben hier nur diese Perspektive oder die Täter gibt. Aber wie gesagt, der fördert zu keinem Zeitpunkt hier eine Empathie gegenüber diesen Menschen, sondern zeigt sie halt einfach als das, was sie waren. Und also, puh.
Ja, auf jeden Fall natürlich hartes Thema und ich will ihn auch auf jeden Fall sehen, aber da brauche ich, glaube ich, das richtige Mindset und die richtige Zeit dafür, weil danach ist der Tag wahrscheinlich auch vorbei.
Und sowas sieht man halt auch wirklich nicht oft. So eine Art Film.
Mhm.
So auch, und wie gesagt, also es ist auch in diesen Filmen rund um die sich, es gibt ja unzählige, die sich um den Zweiten Weltkrieg oder um die Shoah oder um irgendwas drehen. Oder so drehen. Und da ist das definitiv ein Eintrag, der wird bleiben und auch als einer der Beiträge zu diesem Thema schlechthin bleiben. Ja.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Gar nicht. Ich sag harter Cut und...
Nein, genau. Ich würde sagen, wir haben ja auch tatsächlich gar nichts mehr groß auf der Liste
jetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer Perspicture wird. Wir werden das wahrscheinlich in der nächsten Folge noch thematisieren. Und... Ich will auch ganz kurz über einen anderen nominierten Film reden,
stimmt,
nämlich Limona, der als bester animierter Film nominiert ist und auf Netflix läuft. Und ich will einfach nur sagen, der ist richtig, richtig gut, der macht richtig Spaß und schlagt auch mit der Thematik auf, die ich da jetzt nicht so erwartet habe da drinnen. Und ja, ich mochte den. Der ist mir bunt genug, der ist mir schnell genug, ich mag sie als Hauptcharakter, ich finde sie toll. Also es geht um eine Shapeshifterin, um einen Ritter, die sich als ungleiches Paar dann zusammenfinden, um ihre Ehre zu retten eigentlich. Und ich finde das cool, dass es in der Welt Ritter gibt, obwohl sich die Mittelalter spielt, ich finde es cool, dass es Shapeshifter gibt. Und wenn man Netflix hat, kann man den auf jeden Fall machen. Mehr will ich jetzt auch nicht sagen.
So, jetzt haben wir Netflix doch wieder ein Minuspunkt und ein Pluspunkt. Jetzt
genau,
wieder.
Genau. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir so wie zu jedem Ende so Folge.
Ach so, ja, natürlich.
Ausblick.
Ja, wobei wir sagen müssen, Animationsfilm, Der Junge und der Reiher.
Ja, natürlich. Also auf jeden Fall Der Junge und der Reiher, das unterschreibe ich sofort. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis bei dem, wie wir schon drüber geschwärmt haben hier.
Ja. Aber Mubi März 2024. Ich habe es schon gesagt, das ist aber eigentlich noch aus dem Februar. Fassbinder-Retrospektive, darüber werden wir auf jeden Fall zumindest über hier Angst, Essen,
ja,
Seele
genau,
auf.
Genau.
Weil ich den wirklich...
Ja, ich auch. Kann man schon mal spoilern. Und dann kommt noch der andere Elvis-Film.
Priscilla. Der andere Elvis-Film, Priscilla kommt noch.
Den du, glaube ich, auch schon gesehen hast, da können wir auch nächstes Mal drüber reden.
Den habe ich schon gesehen,
und auch noch ein Haufen Oscar-Zeug, zum Beispiel kommt Toni Erdmann. Und Hanni Lende, mit dem wir auch schon heute geredet haben, auf Fathers and Sons.
Genau, Sand und Meer kommt nochmal.
Sand und Meer kommt nochmal, ja, kann man machen,
der
oder?
Ist schon drauf. Ach nee, aber es kann auch sein, dass der nochmal unter dem Gesichtspunkt hier Frauen an der Kamera.
Genau,
dass sie deswegen nochmal gelistet haben, dass er neu nochmal kommt.
Da steht nochmal Passages auch. Ich glaube, Passages ist ja ein Mubi-Release. Also der ist auch, glaube ich, schon auf Mubi, aber da kommt wahrscheinlich
genau,
mit der Kategorie nochmal.
Genau, der kam auch nochmal.
Sonst sagt mir da auch gerade nichts was, aber wie auch immer werde ich einfach durch Movie scrollen, wenn ich was finde, was mir taugt, auch einfach auf die Watchlist setzen und die dann immer länger und länger und länger wird und irgendwann aus allen Nähten springt. Ja.
Ja. Aber wir wollten eigentlich gar nicht so lang machen diese Woche.
Genau.
Wir sind auch ein bisschen kürzer als die letzten Male, aber ich würde jetzt trotzdem eine kleine Schleife drum machen und mich bei dir bedanken, dass wir kurz über die Filme hier sprechen konnten, die dieses Jahr vielleicht eine Chance auf einen Oscar haben oder die eine Chance auf den Oscar haben.
Immer wieder gerne,
und
natürlich.
Genau. Hört gern bei unseren anderen Projekten dabei, die wir sonst noch so haben. Beim Tierstammtisch, wie gesagt, sind wir gleich noch. Genau. Wenn ihr jetzt hier aufhört, dann springt direkt rüber zu dem Kurzfilm-Doppel von Almodóvar zu hören. Und auch noch an anderen Stellen. Und wenn nicht beim Telestammtisch, dann spätestens wahrscheinlich Ende März hier wieder bei In the Mood for Mubi. Ich sage danke auch an euch und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.